先生们女生们大家好，我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Und ich habe gerade unserem Gast Michel Espagne schon gesagt, dass das eben eigentlich unser Motto ist, auf Deutsch, also verständlich. Tomasius hat im 17. Jahrhundert eine Zeitschrift herausgegeben, wo er auf Deutsch, das war damals sehr ungewöhnlich, die wissenschaftliche Literatur, die auf Latein war, aber man kann sagen, die Jargon war, die ausgearbeitete Terminologie war, eben verständlich rüberbrachte. Das symbolisiert auch unser Gong. Wir sagen dann immer, und jetzt auf Deutsch. Herzlich willkommen im Tomasius Club, Michel Espagne.
Ja. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich möchte gern unseren Gast kurz vorstellen. Michel Espagne studierte Germanistik, Altphilologie und Kulturwissenschaften in Paris, Tübingen und Köln. Er ist Professor an der École Normale Supérieure in Paris und seit 1989 Forschungsdirektor am Nationalen Wissenschaftlichen Forschungszentrum, ich übersetze das jetzt gleich mal, in Paris und gegenwärtig unser Leibniz-Professor. Also einige werden ihn also auch kennen. Seine Forschungsschwerpunkte sind vor allen Dingen deutsch-französische Kulturbeziehungen, vor allen Dingen Kulturtransferforschung. Und was noch zu erwähnen wäre, 2011 erhielt er den Gay-Lussac-Humboldt-Preis, also einem deutsch-französischen Wissenschaftspreis. Und da Kulturtransfer ja Ihr hauptsächliches Themengebiet ist, habe ich auch gleich die erste Frage. Sie sind ja Begründer sozusagen dieser Kulturtransferforschung. Was beinhaltet dieser Forschungsbereich? Also eine ganz allgemeine Frage erst einmal, die wahrscheinlich sehr umfangreich zu beantworten ist.
Also danke für diese schöne Einführung auf Chinesisch und auf Deutsch. Und danke an Herr Schneider und Frau Lemberg, dass Sie mich zu diesem Tomasius Club eingeladen haben. Gut, ich werde so in medias res gehen und mich bemühen, zu erzählen, was ich unter Kulturtransfer verstehe. Das ist im Grunde die Tatsache, dass die Deutschen ein bisschen Franzosen sind und die Franzosen zum Teil auch als Deutsche betrachtet werden dürfen. Wenn man die ganze Kulturgeschichte der beiden Länder in den letzten 200 Jahren und wahrscheinlich noch früher betrachtet, sieht man, wie entscheidende Impulse vom Ausland kamen, beziehungsweise wie Deutsche in Frankreich adoptiert wurden, weiterverarbeitet und zu den Grundpfeilern eines französischen Denkens gehören und umgekehrt. Das heißt, wenn man davon ausgeht, und das war mein Ausgangspunkt, beziehungsweise unser Ausgangspunkt, ich bin nicht der Einzige, der an dieser Forschungsrichtung von Anfang an beteiligt war. Das bedeutete, dass man die beiden Länder beileibe nicht miteinander vergleichen darf. Man müsste sie eher sozusagen miteinander verknüpfen und sich auf ihre problematische Identität konzentrieren.
Ja, was heißt das? Also die erste Frage, was heißt das, sich auf ihre Identität konzentrieren oder auf den Prozess des Identischwerdens oder Selbstwerdens, wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, inwiefern unterscheidete sich die Kulturtransferforschung methodisch zum Beispiel von vergleichenden Ansätzen, also von komparatistischen Ansätzen?
Die unterscheidet sich von vergleichenden Ansätzen dadurch, dass sie sozusagen die Länder und die Kulturen, die in Kontakt zueinander gebracht werden, gar nicht parallelisieren möchte, sondern ihre verschiedenen gemeinsamen geschichtlichen Hintergründe aufklären möchte. Nehmen wir ein Beispiel in der Geschichte der Philosophie beispielsweise. Die Geschichte der Philosophie in Frankreich ist weitgehend eine Geschichte der Rezeption, Umarbeitung, Resemantisierung, Veränderung und Überarbeitung der deutschen Philosophie. Also wenn man etwas von der französischen Philosophie seit Anfang des 19. Jahrhunderts verstehen möchte, dann muss man von dieser Übersetzung in einem sehr weiten Sinne des Wortes ausgehen. Und den Eindruck habe ich, dass die verschiedenen europäischen Länder, und diesmal möchte ich ein bisschen über Deutschland, Frankreich hinausgucken, damit konfrontiert sind, dass sie im Grunde, also ich mag das Wort Identität selbstverständlich nicht, aber dass sie ihr eigenes Selbstverständnis, sagen wir mal, einem starken Import verdanken aus den angrenzenden Ländern und einer sehr produktiven Verarbeitung dieser Impulse.
So etwa wie Kant die französische Aufklärung für sich einbezogen hat in sein Denken oder wie Sartre Heideggers Gedanken aufgenommen hat.
Ja, das wäre ein gutes Beispiel. Und man könnte sogar betonen, dass die ganze französische Philosophie vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis ungefähr zum Zweiten Weltkrieg eigentlich eine Geschichte der Kant-Rezeption gewesen ist. Wobei die Franzosen manchmal behauptet haben, Kant sei in Deutschland in Vergessenheit geraten, beziehungsweise die Deutschen haben Kant missverstanden, der gehört zu uns.
Ja, die Geschichte der Philosophie ist ja ein gutes Beispiel vielleicht. Da haben wir uns auch kennengelernt, als ich über Victor Cousin gearbeitet habe, den ich glaube hier niemand kennt. Also das ist einer der wichtigsten Importeure in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutschen Denkens. Hegel, Schelling, ist nicht so genau klar, wie er das importiert, weil er importiert es so, dass das Etikett ganz anders aussieht. Und das ist dann eine sehr, in vielerlei Hinsicht sehr französische Philosophie, ein sehr französisches Denken, auch eine Politik geworden, die gar nicht mehr zurückexportiert werden kann. Ja, also Victor Cousin ist dann in Deutschland sozusagen deswegen nicht bekannt, weil man seine Denkart und seine Philosophie dann nicht mehr studierte. Also der Kulturtransfer ist ja wir haben es schon gesagt, er ist kein Vergleich und er nimmt von einigen Schematisierungen des Vergleiches ganz bewusst Abstand, indem er auf Figuren des Übergangs, der Anleihe, der Diskussion, des Dialoges setzt, die es immer gibt, wenn man genauer hinguckt und eigentlich schon, wenn man sehr schnell, sieht man sehr schnell, dass in jeder Kultur es Menschen gibt, die von anderen Kulturen, was auch immer das ist, Literatur, Philosophie, Musik, also beeinflusst sind, beeindruckt sind und gar nicht ohne sie zu denken wären. So, das ist das eine. Also Kulturtransferforschung ist eine fröhliche Wissenschaft, sozusagen uneindeutige Menschen und Beziehungen zu entdecken. Ja, sowas wie Europäer zum Beispiel. Ja, die bleiben sehr unterschiedlich. Sie reden auch hartnäckig verschiedene Sprachen, aber sie haben eventuell ähnliche Interessen. So, das ist die eine Sache, das ist die fröhliche Seite des Kulturtransfers. Und dann gibt es doch sicher auch eine kritische Seite des Kulturtransfers. Also wir haben es schon angesprochen gegen die allzu starke Betonung der Identität im Sinne einer nationalen Kulturidentität. Also wir sind eigentlich als Kulturtransferforscher alle gegen das 19. Jahrhundert. Und jedenfalls, wenn das mal dafür steht, dass wir uns da in den Kulturen vereindeutigen. Ja, ist das 19. Jahrhundert natürlich schon eine Weile tot.
Überlebt.
Ja, es überlebt. Wo überlebt es denn? Also wo überleben die Leute, die man kritisieren muss, zum Beispiel mit der Kulturtransfer-Aufmerksamkeit.
Ich meine, in den vielen Geisteswissenschaften gibt es immer noch eine Tendenz, sich am Modell des 19. Jahrhunderts zu halten und davon auszugehen, dass es eine deutsche Philosophie, eine deutsche Literaturgeschichte, eine französische Kunstgeschichte gibt und so weiter, wo man also im Grunde ganz genau weiß, dass es nicht stimmt. Und dass etwa Schriftsteller, wenn sie auf Werke zurückgreifen, die für sie nützlich sind, gar nicht die französische oder die deutsche Literaturgeschichte aufschlagen, sondern sie umschauen nach Autoren, die für sie eine besondere Bedeutung haben. Und das war meines Erachtens schon im 18. 19. Jahrhundert der Fall, sodass die Literaturgeschichte eine Täuschung ist. Es gibt keine nationale Literaturgeschichte. Man müsste sich eine Literaturgeschichte durch den Kopf gehen lassen, die über die Grenzen zwischen den Nationen und den nationalen Traditionen hinausschauen würde.
Aber jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli, nehme mal die Gegenposition ein und sage, wir hatten hier zum Beispiel im Thomasius Club Steffen Martus mit seiner großen Studie über die Aufklärung. Wenn man dieses Buch liest, wird man erstaunt feststellen, dass die Franzosen nicht die Rolle spielen, die sie sonst in Büchern über die Aufklärung spielen. Ich finde das aber zum Beispiel wichtig zu sagen, dass die französische Aufklärung mit ihren harten Thesen, ihrem Materialismus, ihrer absoluten Kirchenkritik wichtig ist als eine französische Aufklärung. Also ich schätze sehr die deutschen Aufklärer, Lessing beispielsweise, bin ich ein großer Fan von. Aber Lessing war ja ein halber Theologe, ja, das war ja ein Vermittler, jedenfalls keiner, der irgendetwas Dramatisches gegen die Religion oder die Kirche gesagt hätte. So, obwohl man unterstellen kann, er hatte da einen sehr gesunden Abstand dazu. Und insofern ist es doch gerade, wenn ich heute junge Menschen meinetwegen mit dem Phänomen der Aufklärung beschäftigen möchte oder dafür interessieren möchte, dann ist es mir sehr hilfreich, ich sage, die Franzosen, die waren viel radikaler. Also hat es doch zumindest eine pädagogische, eine erzählerische Wirkung. Oder wo genau sozusagen müsste die Kulturtransferforschung sagen, dass das in die Lüge übergeht oder über die Einseitigkeit, in die Verfestigung und so weiter?
Zunächst möchte ich die Franzosen, die sich zur französischen Aufklärung bekennen, darauf aufmerksam machen, dass D'Holbach beispielsweise ein Deutscher gewesen ist, der also die ganze chemische Wissenschaft ins Französische übersetzt hat und diese ganze Übersetzungen gingen in die Enzyklopädie von Diderot, sodass man schon feststellen muss, dass die französische Aufklärung nicht so französisch ist, wie sie aussieht.
Genau, und man hat die Herder-Ausgabe, der Herr Probst oder Brust, wie er heißt, die Herder-Ausgabe hat vor 15 Jahren groß Furore gemacht, weil man gesehen hat, dass Herder quasi nur Franzosen exzipiert hat. Mhm. Ja? Und man dachte, Herder sei der Allerdeutscheste aller Philosophen.
Es gibt sozusagen eine Wanderung der Aufklärung von England über Frankreich bis nach Russland. Und man muss ja bei jeder Station entdecken, dass der Inhalt an Theologie sich verändert. Und der theologische Inhalt ist sicher stärker in Deutschland, wie du gerade gesagt hast, als in Frankreich oder in Russland ist es noch stärker. Und die Illumination ist auch etwas anderes. Ja. Also es gibt selbstverständlich Nuancen, bloß diese Nuancen dürfen nicht die zahlreichen Verbindungen ausklammern, die es gibt.
Also ich will trotzdem noch mal das ein bisschen stärker machen. Ich glaube, als man vor 20 Jahren gesagt hat, Kulturtransferforschung entdeckt, wie es wirklich war, nämlich nicht so eindeutig, wie man es darüber hinweg erzählt. Also es hat auch eine durchaus positivistische Seite. Ne? Mhm. Man sagt, lass uns doch mal genauer lesen, was die schreiben. Und dann was soll jetzt Deutsch sein? Was soll jetzt Französisch, Italienisch oder Polnisch sein? Das ist die eine Seite. Heute, jetzt, in der Zeit, wo wir leben, hat so eine Aufmerksamkeit auf Uneindeutigkeiten, auf Querverbindungen, ja vielleicht noch einen viel stärkeren politischen Ausdruck oder Anspruch, weil wir doch in einer Welt leben, in der immer noch stärkere Eindeutigkeiten produziert werden, immer noch stärkere Gegensätze auch aufgemacht werden zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen den Religionen, da fängt es meistens an. Und da ist die Kulturtransferforschung, ich mache es mal in eine Frage, ist die Kulturtransferforschung auf Inhalte eigentlich aus oder auf Personen?
Ist sie eher literaturwissenschaftlich erfolgreich, philosophiegeschichtlich oder gibt es noch andere Felder, meinetwegen, wo man arbeitet? Wo arbeiten eigentlich Kulturtransferforscher? Arbeitest ja auch außerhalb von Europa.
Also was die Disziplinen angeht, funktioniert das Schema ganz gut für die Kunstgeschichte, habe ich den Eindruck. Die Kunsthistoriker sind auch Leute, die traditionsgemäß und sogar im 19. Jahrhundert den Akzent auf die Querverbindungen legen. Am Anfang spielte für uns Abi Warburg eine große Rolle, weil man schon in der Dissertation von Abi Warburg die Geburt von Venus beobachtet, wie er diesmal einen diakonischen Kulturtransfer beobachtet. Das heißt, wie Motive der Antike in die Renaissance übernommen werden und dadurch ihren Sinn ganz verändern.
Wir müssen kurz sagen, weil nicht alle Abi Warburg kennen, Abi Warburg ist ein Forscher, der eine Bibliothek aufgebaut hat, die rein thematisch orientiert war und zum Beispiel strukturell nationale Identitäten, die kamen gar nicht vor. Es gab keine Abteilung für italienische Renaissance, sondern es gab Abteilungen für Hexenfiguren oder sowas, also strikt vom Thema her, und das ist sehr revolutionär, sehr ungewöhnlich.
Und was die Erweiterung des Forschungsfeldes angeht, habe ich den Eindruck, dass man sehr gut über verschiedene asiatische Länder mit diesem Schema arbeiten kann. Ganz interessant zu sehen beispielsweise, wie die Kernbegriffe der politischen Wissenschaft oder der Philosophie nach China gewandert sind. Man beobachtet etwa, dass Japaner in der Meiji-Ära Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland, Frankreich gingen und dort Schriften entdeckten, die sie interessierten, und sie übersetzten diese Schriften ins Japanische. Aber da das Japanische zu dieser Zeit vor allem dieselben Schriftzeichen benutzt wie das Chinesische, wurde eine Übertragung ins Chinesische erleichtert. Wobei selbstverständlich auf jedem Schritt, bei jedem Moment dieses Übersetzungsprozesses eine Sinnveränderung beobachten kann. Also das ist ein Fall von Kulturtransfer, der die asiatischen Länder involviert. Oder man könnte Vietnam beobachten. In Vietnam hat man beispielsweise auf die chinesischen Schriftzeichen zugunsten des lateinischen Alphabets verzichtet. Unter dem Einfluss der Kolonialmächte selbstverständlich. Aber das hat Wirkungen auf die vietnamesische Kultur gehabt, die sehr, sehr, sehr stark sind und sie entscheidend verändert haben. Sie haben also einen engeren Kontakt an Westeuropa ermöglicht und sie haben etwa eine Reihe von Übersetzungen beschleunigt, die das Gesicht der vietnamesischen Kultur als eine Mischform zwischen dem chinesischen Hintergrund und dem Import aus Frankreich gezeichnet haben.
Ich möchte nochmal auf die methodischen Dinge zu sprechen kommen, auch vielleicht ein bisschen ketzerisch. Also mir ist beim Lesen einiger Aufsätze aufgefallen oder auch jetzt im Gespräch, das Identische sozusagen, was aufgebrochen wird, wo sozusagen Verflechtungen jetzt über die Kulturtransferforschung mehr Priorität bekommen, muss nicht sozusagen die Typisierung, das Identische, auch die Einsortierung in bestimmte Gruppen, bildet das nicht die Voraussetzung dafür, dass man dann erst sozusagen in einem zweiten Schritt natürlich auch die Verflechtungen nochmal begutachten und bewerten kann? Also ist sozusagen die Kulturtransferforschung nicht eine Art Metawissenschaft? Und die zweite Frage wäre, egalisiert sie dann vielleicht, macht sie bestimmte Unterschiede, die wir ja doch irgendwie auch für Memorierungsprozesse beispielsweise brauchen, macht sie die platt? Das wäre jetzt so eine bisschen ketzerische Frage.
Also was die Gruppen angeht, die betroffen werden. Es ist klar, dass die Kulturtransferforschung nicht nur auf Individuen fokussieren kann, sondern man muss also Gruppen beobachten, die eine besondere Funktion erfüllen. Also beispielsweise die fremden Händler, die Übersetzer, die Sprachlehrer, bestimmte Reisende und die Möglichkeit, dass man sozusagen eine fremde Präsenz innerhalb einer bestimmten Gesellschaft beobachten kann, beruht darauf, dass man diese Gruppen soziologisch analysieren kann, auch wenn man in einem zweiten Schritt unbedingt zu der Hermeneutik ihres Imports übergehen muss. Das heißt, es reicht nicht aus, festzustellen, dass sozusagen eine Gruppe von, also sagen wir mal, asiatischen Weinhändlern, die sich in Bordeaux etabliert hat, sich für Musik interessiert hat. Man muss das Phänomen als spezifisch für eine bestimmte soziale Schicht betrachten. Individuen spielen eine Rolle, aber einen richtigen Kulturtransfer kann man beobachten, wenn man eine soziale Schicht in den Griff bekommt.
Und diese soziale Schicht zeichnet sich dadurch aus, dass sie Individuen enthält, die mindestens eine andere Sprache sprechen. Ja, also es ist ein gewisser Bildungsstand. Also die Kulturtransferforschung ist ein bisschen Elitenforschung oder jedenfalls bewegt sich in dieser Nähe und interessiert sich für Individuen, die aktiv übersetzen. So habe ich das doch richtig verstanden. Also es ist nicht irgendwie Kulturtransfer ist oder ist jetzt nicht, dass die Kultur sich transferiert, sondern da arbeiten Leute daran, deren Interessen wir heute verfolgen können, deren Ideen wir nachzeichnen können. Ich meine, sonst kann man ja keine Kulturtransferforschung machen, wenn man keine Spuren hat.
Es ist natürlich einfacher, sich für die Elite zu interessieren, für die Leute, die fremde Sprachen beherrschen. Aber man kann nicht sagen, dass die anderen sozialen Schichten keine Rolle spielen. Es gibt Einwanderer, beispielsweise aus Italien nach Frankreich, die Arbeiter gewesen ist und eine Wirkung auf die Gestaltung der Umwelt hatten, die man auch rekonstruieren kann. Oder ich sprach gerade von den Vietnamesen. Die französische Regierung brauchte Arbeitskräfte in den 30er Jahren, Ende der 30er Jahre und benutzt also die Arbeit von Vietnamesen, die Reiskultur in die Camargue eingeführt haben. Also man kann auch beobachten, wie die Leute, die kein Vertreter der Hochkultur sind, durchaus in der Lage sind, Änderungen zu bewirken.
Also wir hatten hier im Thomasius Club schon Maren Möhring, die Kulturhistorikerin, die unter dem Titel Fremdes Essen zum Beispiel diese gastronomischen Importe auch nachgezeichnet hat. Trotzdem ist es nicht, glaube ich, ganz zufällig, jetzt mal selbstkritisch gesagt, dass die Kulturtransferforschung aus der Literatur- und Philosophiegeschichte herkommt. Weil jetzt nicht deswegen, weil die Bildung der Menschen, die da mehrere Sprachen sprechen, automatisch zu diesen Phänomenen führt, sondern weil vielleicht auch in diesen Phänomenen der Literatur und der Philosophie die nationalen Vorurteile am schwersten sitzen. Ja, es könnte ja vielleicht sein, wenn ich jetzt mal daran denke, wir haben vorhin über Victor Cousin und die Rezeption von Hegel und vielleicht Schelling geredet, der deutschen Idealisten. Also es gab eine andere Bewegung, die ich kennengelernt habe, weil ich seit 1980 öfters in Frankreich war und die Franzosen, die für die Deutschen wiederum sehr wichtig waren, ja, Deleuze, Derrida und Foucault und noch viele andere, dann am Anfang richtig verteufelt wurden, also von meinen Lehrern.
wurden die verteufelt. Ja, 1980 hat mir mein Lehrer verboten, Foucault zu zitieren. Ja. Ich habe es dann trotzdem gemacht, inzwischen macht das auch. Ja. Aber das hatte auch etwas damit zu tun, dass man sagt, diese französischen Irrationalisten, so wurde argumentiert. Und das ist ja eigentlich ein kluger Mann, der das gesagt hat, aber es ist ein dummes Argument. Ja. Und warum ist es so leicht gewesen, einem klugen Mann so ein Argument auf die Zunge zu geben? Weil wir aus diesen 19. Jahrhundert-Schematismen noch nicht draußen sind. Ja? Mhm. Und deswegen ist es schon verständlich für mich, dass die Kulturtransferforschung aus der Literatur und der Philosophiegeschichte irgendwie da so einen kritischen Impuls hat. Ich frage mich halt, wie weit kann sie gehen?
Ja, und ich würde gleich noch anschließen, wie weit kann sie gehen auf der einen Seite. Und wenn man zum Beispiel so eine bilateralen Transferforschung, eine Untersuchungen anstellt, ob das sozusagen die Identitätsbildungsversuche, die ja oder Darstellungen, die ja die Transferforschung auswerfen soll, dann ob die nicht dadurch noch verschärft werden. Also wenn man zum Beispiel nur Deutschland und Frankreich vergleicht halt, ja, weil eben gerade sozusagen die Nationalismen sehr stark da sitzen und gerade die Identitäten dann so aufeinanderprallen.
Ja, ich glaube, die Erweiterung ist unerlässlich. Man kann sich nicht mit den deutsch-französischen Beziehungen begnügen, in keinem Fall. Die waren ursprünglich sehr wichtig, weil man genau weiß, in Europa gab es traditionsgemäß in den letzten Jahrhunderten Kriege zwischen Frankreich und Deutschland und eine scharfe Auseinandersetzung. Auch wenn die französischen Studenten des ausgehenden 19. Jahrhunderts nach Leipzig gingen, weil sie Lamprecht mal oder Wundt hören wollten, dann mussten sie nach der Rückkehr einen Bericht abfassen, wo sie sagten, da sei alles unzulänglich. Gut, also man musste ursprünglich in den 80er Jahren von der Notwendigkeit einer systematischen Dekonstruktion dieser Tradition ausgehen. Aber ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, warum das Modell nicht auf andere Kulturgebiete übertragbar wäre. Und dafür möchte ich jetzt plädieren. Also beispielsweise Russland, Deutschland. Es ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass ein guter Teil der russischen Geisteswissenschaften auf Importen aus Deutschland beruht. Ich meine, der ganz sogenannte russische Formalismus ist an sich eine Überarbeitung, Veränderung, aber auch, ich meine, Aneignung von deutschen Impulsen, die man also ganz genau erkennen kann. Dieselbe Geschichte, die wir in den deutsch-französischen Beziehungen erlebt haben, wiederholt sich in den deutsch-russischen Beziehungen durchaus.
Also es sind als Wanderungsbewegung, sozusagen geistige Wanderungsbewegung auch zu verstehen, die jetzt nicht nur eben zweiseitig sind, also bilateral. Wie kann man denn dieses Fach, jetzt um mal neues Fass aufzumachen, wie kann man denn dieses Fach überhaupt studieren? Gibt es da so eine verschiedene Fächer, die man da unterrichtet, oder wie unterscheidet sich das von dem Geschichtsstudium? Ist das eine Form von historischer Anthropologie, oder ja, was spielt denn da so alles rein? Was muss man denn als Kulturtransformatiker in Betracht ziehen? Was lernt man denn da?
Ja, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass es als ein Fach definiert werden kann. Das ist bloß eine Ausrichtung der Analyse, die allen Geisteswissenschaftlern mehr oder weniger behilflich sein kann. Das ist also nicht unbedingt das ist sogar in keinem Fall ein Glaubensbekenntnis. Das ist bloß eine Hilfe bei der Analyse verschiedener Gestaltungen. Und ich glaube, wenn dieses Ziel erreicht ist, ist schon vieles erreicht worden.
Also wir kommen jetzt indirekt eigentlich darauf zurück, dass irgendwie Kulturtransferforschung nötig ist, weil man das nicht sozusagen spontan hinkriegt, das nicht zu machen. Und das hat ja was mit der Universität zu tun. Also Germanisten sind gefangen in der Idee, dass es eine deutsche Literatur und Philosophie gibt und dass es scharfe Ränder hat. Die Romanisten in Deutschland haben nicht so eine enge Auffassung, weil sie müssen sich nicht nur mit Frankreich, sondern mindestens auch mit Belgien, aber dann auch noch mit Spanien und Italien beschäftigen und haben von vornherein, sozusagen von der Konstruktion des Faches her, einen gewissen Sinn für Verschiedenheit, für wechselseitige Einflüsse und so etwas. Und das trifft noch mehr zu für Leute, die sich in Deutschland mit asiatischen Kulturen beschäftigen, weil es gibt ja keine Vietnam-Lehrstühle, sondern das heißt dann im Ostasien oder so etwas, oder Südostasien, das sind immer riesige Gebiete. Und selbst die Leute, die China-Sinologie machen, die habe ich schon öfters darüber klagen gehört, dass sie sich immer wundern, wie viele Anfragen aus unterschiedlichen Ecken an sie kommen, und sie sind ja gar nicht universal kompetent, das kann man gar nicht sein. Aber auch die arabische Welt ist erkennbar, ja, verschieden. Also ist das irgendwie so eine Art europäische Selbstreparatur, wenn es nicht sogar eine germanistische Selbstreparatur ist, der Wahrnehmung von allzu eindeutigen Kulturen. Und wenn jetzt die allereindeutigste Kultur, die anscheinend sozusagen im Transfer ein wichtiges Gut ist, die deutsche zu sein scheint, weil sie nach Russland geht und nach Frankreich und so weiter. Ja, ich meine, der Gedanke liegt ja nahe. Vielleicht hat das etwas mit den Studienfächern zu tun? Wo solche,
also die Studienfächer spielen ganz sicher eine Rolle. In der Tat ist es ein Problem in der Germanistik, dass sie auf die deutsche Literaturgeschichte konzentriert wäre. Andererseits, ich hatte die Chance, mich am Anfang mit Heinrich Heine zu befassen, und mit Heinrich Heine hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Wir haben es mit einem deutschen Dichter zu tun, der aber nach Frankreich sich niederlassen musste und für die Deutschen über die politischen Zustände in Frankreich referierte und dabei doch eine nicht unerhebliche Rolle in der deutschen Literaturgeschichte spielt. Was du zu der Romanistik gesagt hast, ist ja klar. Und ich finde, wenn die Literaturtheorie sehr viele Impulse von der Romanistik übernommen hat, liegt es wahrscheinlich daran, dass die Romanistik nicht in einer einzigen Kultur verankert ist. Es ist zwar eine Franco-Romanistik, aber es gibt die Italienistik und so weiter. Allerdings kann man vom Standpunkt des Kulturtransfers auch die Ansprüche der deutschen Romanistik, die es in Frankreich nicht gibt, entlarven. Denn die Romanistik ist am Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden mit der Vorstellung, man müsse den Franzosen mal beibringen, dass es viele romanische Länder gibt. Es gibt zwar Frankreich, Italien, aber es gibt auch Korsika und Rumänien und so weiter. Und das war damals auch ein ideologischer Versuch, den Alleinvertretungsanspruch Frankreichs auf einen Durchschnitt zu reduzieren.
Ich habe mal zwei Fragen an den Akademiker und an die begrifflichen Kämpfe, die ja in diesen Fächern auch toben. Also wir hatten, ich kenne diesen Begriff sehr, also anders angefangen. Vorhin hast du gesagt, die vietnamesische Kultur sei eine Mischkultur, wenn man es oder ja, könnte man so qualifizieren. Habe ich mich gefragt, würden das die Vietnamesen auch so sehen oder ist das mehr so eine Qualifikation von außen? Und dann gibt es ja im Zusammenhang mit der südamerikanischen Literatur, die immer gesagt hat, wir sind nicht richtig europäisch, aber ohne Europa sind wir auch nicht, wir sind Hybrid. Da gibt es diese Idee des Hybridseins als ein sozusagen Unterschied in der Identität. Oder, das hatten wir gerade neulich auch im Thomasius Club, es gibt die starke Rede von der kolonialen Überformung. Ja? Das würde zum Beispiel auf Deutschland zutreffen, aber auf andere auch. Viele Leute denken mit dem Schema des Kolonialen und auch des Postkolonialen, was einen Zustand bezeichnet, der zwar nicht mehr so offensichtlich mit Waffen hergestellt wird oder mit Wirtschaft, aber im Kopf eben weiterwirkt. Kannst du mit diesen Begriffen, mit dem Hybriden, mit dem Kolonialen etwas anfangen? Diskutierst du mit diesen Leuten?
Ja, also ich glaube, die Vietnamesen würden ihre Hybridität anerkennen, jedenfalls auf der Ebene der Akademiker. Was die Regierungen angeht, gibt es eine allgemeine Tendenz für jede Regierung auf die Homogenität des Staates den Akzent zu legen.
Nicht in Jugoslawien.
Ja.
Nicht in der Sowjetunion.
Nicht in der Sowjetunion, obwohl. Also ich würde sagen, in China beispielsweise, man weiß, dass China ist keine Einheit. Es gibt sehr viele Minderheiten und der Buddhismus ist aus Indien importiert worden. China ist im Grunde das Ergebnis einer Mischung aus verschiedenen Kulturtraditionen, einschließlich des europäischen Imports, ob Marxismus oder deutsche Philosophie meinetwegen.
Also unter all den Worten, die Verben, die jetzt diese Aktivität des Kulturtransfers beschreiben, hatten wir diese sozusagen passivischen Verben wie das wandert oder das wird importiert, das wird exportiert. Und wir hatten auch, also sowas wie Aneignung und so weiter hatten wir nicht, aber Übersetzung ist ja vielleicht das schönste Wort, weil es ein bisschen unbestimmt lässt. Ja, jeder, der übersetzt, weiß, dass man sich dadurch auch selber verändert. Ja, man kann nicht etwas übersetzen, ohne selber ein anderer zu werden. Und insofern ist das ein ganz schöner, die schöne Idee sozusagen einer zusätzlichen Bildung, die einem von einem selber entfremdet. Ja. Ist die Kulturtransferforschung, wenn sie, also ist sie dann so ein Bildungsprogramm auch? Also im guten Sinne, ich würde das verteidigen.
Ich glaube, das ist ein kritisches Programm.
Ja.
Das ist eine Handhabe, wie man sich den Geisteswissenschaften zuwenden kann und etwas aus ihren Verengungen gewinnen kann. Und deshalb scheint es mir also durchaus nützlich zu sein. Du hast das Wort Kolonialismus und Postkolonialismus angewendet und ich würde sagen, der Postkolonialismus hat auch sehr viel mit der Kulturtransferforschung zu tun. Allerdings sind wir ein bisschen gegen die allzu breite Verwendung des Wortes voreingenommen, weil man sehen muss, das ist eine Tendenz, die sich an nordamerikanischen Universitäten etabliert hat, unter Verwendung der Heideggerschen Philosophie und der Tradition, der verschiedenen Traditionen der Dekonstruktion, die alle europäischer Herkunft sind.
Und das sind jetzt keine schönen Beispiele für gemischten Kulturtransfer?
Ich glaube, vom Kulturtransfer her kann man sich auch mit dem Postkolonialismus auseinandersetzen. Ohne die Verdienste dieser Ausrichtung durchaus anzuerkennen. Aber das ermöglicht dort immerhin die Hintergründe zu erhellen.
Ja, also dann würden wir weiterarbeiten an dem und von dem Verb übersetzen zu dem Verb erfahren oder Erfahrungen machen kommen, was etwas anderes ist, als Dinge mit Schlagwörtern zu belegen. Denn das war ja im Grunde das, was in der akademischen Welt eigentlich irgendwie gar nicht richtig auszurotten ist. Also man braucht unbedingt Etikettierung, dann weiß man wieder, dass das gar nicht so funktioniert. Und in diesem Streit ist man ja drin. Und da wäre die Kulturtransferforschung ein permanenter Aufruf, erstens genauer hinzugucken, zweitens zu gucken, wie sauber ist eigentlich das, was da vorliegt oder aus welchen Quellen speist sich. Das wäre auch eine Aufforderung zu gucken, also sozusagen historisch zu forschen. Ja? Also Genealogie zu machen bedeutet nach Foucault überhaupt erstmal zu vermuten, dass etwas nicht einfach ist, sondern herkommt. Ja? Okay, also wir kommen aus diesem relativ friedvollen, sozusagen europäischen Bildungsideal jetzt nicht so richtig raus. Vielleicht können wir das gleich in der Diskussion noch ein bisschen aufbohren.
Ja, also ich fand das ganz gut, dass du eben mit der Genealogie nochmal angefangen hast. Und zwar haben sie auch das Wort geprägt, das Abbild ist kein Substanzverlust des Vorbildes. Also damit machen sie ja auch stark, also wie sehr die Aneignung sozusagen auch etwas Eigenes dann werden kann. Also im Kontrast zu alten philosophischen Meinungen, ja beispielsweise kann man bei Platon dann finden, dass das Abbild immer minderwertig sei halt gegenüber dem, was das Vorbild liefern würde halt. Also das fand ich auch einen sehr merkenswerten Satz, also so, und spricht eigentlich auch für die Kulturtransfer, Forschung und Theorie. Ja, also ich würde jetzt, es war jetzt nur ein Statement und keine Frage, ich würde das Mikrofon jetzt in die Runde geben. Sind denn schon Fragen da?
Ganz herzlichen Dank für diese fulminante Einführung in die Kulturtransferforschung. Mein Name ist Nicolas Werk und ich arbeite auch an ähnlichen Fragen, ohne den Begriff schon so ausdefiniert zu haben. Und meine Frage wäre an Sie drei, ob ein Teil Ihrer Diskussion, die hochspannend war, lässt es mich vermuten, und deswegen die Frage, gibt es eine Art von ökonomischem Modell, das dieser Argumentationsform wie untergelegt ist? Wir haben vom Transfer ja selber, ist es wie im Begriff schon zum Konzept geworden. Aber Import, Export, ich bitte Sie, also nehmen Sie das Modell, dass zwei Brüder, der eine in Paris, der andere in Südafrika, miteinander korrespondieren und der eine sagt dem anderen, hier ist gerade Straußenfedermode wie verrückt, und der andere sagt, hier liegen sie auf dem Boden, und dann sagt man, transferieren wir eben die Straußenfedern von dort, wo sie Abfall sind, nach dort, wo sie Mode sind, und dann lässt sich auch ein Geschäft draus machen. Ich will damit nur sagen oder fragen, ob es nicht auch irgendwo so etwas wie Agenten des Kulturtransfers gibt, die quasi mitgedacht werden müssen. Und dann, ich meine, die Sympathie, ich hoffe, das ist meiner Frage zu entnehmen, die Sympathie mit dem ganzen Forschungszweig ist ungebrochen. Die haben sie sozusagen a priori, ja. Mhm. Die Verflechtung statt Parallelisierung, Anziehung und Echo anstatt Abgrenzung und scharfe Ränder. Und trotzdem scheint mir sozusagen es noch wie einen blinden Fleck in der Argumentation zu geben. Und auffällig war, so schien es mir zumindest zu sein, als Sie die kluge Frage stellten, wie kann man das lernen? Ist das ein Fach? Und da fiel mir eigentlich auf, dass es eher eine Argumentationsform ist, eine Haltung, ja, die man auch vielleicht im Fächerkanon herstellen kann, indem man sich sozusagen gar nicht auf irgendein Fach kapriziert, also weder der Philosophie noch der Literaturwissenschaft, sondern indem man diese Grenzen schleift, mit Benjamin einfach schleift und sagt, Fächergrenzen sind schlecht per se. An den Grenzen ist es am interessantesten.
Ja, ich möchte sofort zustimmen, ne? Dass die Kulturtransferforschung eine Argumentationsform ist, vor allem, ist mir klar. Was Sie vorher gesagt haben, ob es einen wirtschaftlichen Hintergrund gibt bei dieser Argumentation, ich glaube, man muss sich davor hüten, also wenn man ein Wort verwendet, merkt man sofort, dass das Wort seine eigene Geschichte und seine eigene Dynamik hat. Es ist mir beispielsweise auch gesagt worden, Transfer, das erinnert mich an Psychoanalyse. Obwohl ich also nie an Psychoanalyse gedacht habe, als wir den Ausdruck geprägt haben. Aber Sie haben recht, die Wirtschaft spielt ganz bestimmt eine Rolle. Vor allem die verschiedenen Straßen, die es gibt. Nehmen Sie beispielsweise die Seidenstraße, die quer durch Eurasien läuft. Und diese Seidenstraße ist ein Weg, über welchen die chinesische Kultur nach dem Westen und Momente der europäischen Kultur in den Osten gewandert sind. Und das hatte selbstverständlich auch mit einem wirtschaftlichen Rahmen zu tun. Ich habe mich früher mit dem Weinhandel zwischen dem französischen Südwesten und den asiatischen Häfen. Und da sieht man ganz einfach, dass der Weinhandel als Träger eines Imports von musikalischen Tendenzen oder von Literatur funktioniert. Wenn mal Hölderlin sein Gedicht über Bordeaux geschrieben hat, das hat er damit zu tun, dass er als Hofmeister nach Bordeaux eingeladen wurde, und ohne diesen Weinhandel hätte es dieses Gedicht von Hölderlin über Bordeaux nicht gegeben. So, um ein ganz kleines Beispiel zu geben.
Ja, also ich habe eine Frage, das geht um, also drei Fragen, aber drei kurzen Fragen. Das geht einmal um den Kulturbegriff im Kulturtransfer, also Kultur, das wäre vielleicht widersprüchlich von Kulturen dann zu sprechen im Kulturtransfer, weil das wäre dann ansonsten, keine Ahnung, die deutsche Kultur und die französische Kultur. Also ich weiß nicht, das ist eine interessante Frage. Und dann zum nächsten, das geht um die Steuerung vom Kulturtransfer. Gab es vielleicht eine Art, also eine Idee, um genau diesen Kulturtransfer zu fördern in der Geschichte? Und dann, das geht um die Grenzen, also die geografischen Grenzen oder die zeitlichen Grenzen, wo man sagen kann, da gab es überhaupt keinen Transfer. Kann man das vielleicht beweisen oder keine Ahnung.
Auf die zweite Frage kann ich antworten, ob man Kulturtransfer auch mal organisiert hat. Ich finde das ein kurioses Beispiel. Als die Franzosen gegen die Preußen verloren haben, 1870-71, haben sie Kommissionen nach Deutschland geschickt, um herauszufinden, warum diese deutsche Kultur so überlegen ist. Ja? Und dann haben sie die in die Universitäten geschickt, und diese Berichte gibt es wirklich, und dann haben sie das überhaupt nicht verstanden. Ja, also da ist in der Philosophie, das hat mich dann wieder so beschäftigt, da haben sie gesagt, da gibt es doch tatsächlich Kurse in Logik von 5 verschiedenen Professoren, die gleichzeitig stattfinden. Ich muss mich also entscheiden zwischen den Professoren der Logik. Wie ist das? Ich muss doch Logik. Also dieses System in Deutschland, was eben nicht so, sage ich jetzt mal, um zu verkürzen, schulisch aufgezogen war, hat die Franzosen sehr erstaunt. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt nicht herausgefunden, ob sie herausgefunden haben, woran jetzt die eigentliche Überlegenheit Deutschlands liegt, aber kaum waren sie in Deutschland, haben sie es nicht verstanden. Ja? Das war der Versuch von der Regierung, das zu organisieren, der in Form der Gutachter dann daneben gegangen ist. Es gibt sicher noch andere Beispiele, wo man imitieren möchte, ja, wo man Leute hinschickt und sagt, hey, die machen das irgendwie gut, jetzt wollen wir mal das nachschauen, ob wir da kopieren können. Die erste Frage war das mit den Kulturen, Plural, und die letzte Frage war das mit den, ob es auch Beispiele für Non-Kulturtransfer gibt.
Also wenn Sie fragen, ob es Beispiele für Non-Kulturtransfer gibt, dann würde Sie an Momente der Geschichte denken, wo man einen Kulturtransfer erwartet hätte. Was sicher ist, ist, dass die Kulturtransfer Forschung nie beobachten konnte, dass ein Kulturtransfer angeordnet wird. Das erfolgt von selbst. Im Grunde dürfte es ziemlich entmutigend für die Kulturdiplomatie sein. Man kann nie bewirken, dass eine Tendenz, eine wissenschaftliche Orientierung in einem anderen Land ankommt, weil man es von oben entschieden hat. Also bei der Kulturtransfer ist es sehr, sehr auffällig, dass der Aufnahmekontext immer die Richtung gibt und dass immer der Aufnahmekontext um sich sucht, was in einer bestimmten Situation nützlich sein könnte. Und wenn es, also wenn der Import von Anfang an nicht so nützlich ist, dann muss man einfach das importierte Kulturgut so verarbeiten, dass es eine Rolle im Aufnahmekontext spielen kann. Und das bedeutet manchmal, dass die Veränderung sehr, sehr stark ist. Da sieht man beispielsweise, als der Victor Cousin die hegelsche Philosophie nach Frankreich importieren möchte. Was er importiert, könnte man sagen, hat mit hegelscher Philosophie kaum etwas zu tun. Das stimmt, aber das hat also eine Rolle im französischen Kontext bestimmt und insofern ist es durchaus legitim. Ah ja, die Pluralität in der Kulturen. Ja, ich glaube, das ist im Grunde immer schwierig, Kultur mit Nation zu verwechseln. Innerhalb einer einzigen Nation gibt es meistens eine Vielfalt von Kulturen. Und zwischen diesen Kulturen gibt es Spannungen, Verflechtungen, Importe und Exporte. Und ich glaube, das ist ja auch nötig in der Kulturtransferforschung, dass man sich nicht auf die Nationen und die Staatsnationen fokussiert, sondern auch Regionen beobachtet, wie sie sich entwickeln oder Minderheiten und kleine Momente in den Staatsnationen.
Mein Name ist Frugina Müller und ich bin ein Stück weit Schüler von Ihnen und von Matthias Middel, der auch gerade da ist. Also Kulturtransferforschung, das habe ich angewendet. Und ich wollte gerne jetzt eine Anmerkung machen, also keine Frage an Sie, sondern weil Ulrich Johannes Schneider gefragt hat nach Anwendungsbeispielen und ob das so eine elitistische Forschungsrichtung ist. Und da wollte ich gerne ein paar Worte zu meiner Forschung sagen. Ich habe das in der Konsumgeschichte angewendet. Also Sie haben sich schon an Maren Möhring erinnert, die das am Beispiel des Essens gemacht hat. Ich habe das in der Mode gemacht und ich habe als Beispiel ein Kleidungsstück genommen, die Jeans, die eben, also ich habe untersucht, wie das in Ungarn angekommen ist und von wo und so weiter. Also nur als Beispiel dafür, dass das zum Beispiel auch geht. Und mein nächstes Projekt versucht das nochmal in einem ganz anderen Feld anzuwenden, also Kulturtransferforschung in der Religion. Und zwar am Beispiel von religiösen Schwesternschaften, wie das transferiert wurde innerhalb von Europa. Leider merke ich immer wieder, es wäre viel interessanter, wenn man mehrere Sprachen sprechen würde. Also da sehe ich tatsächlich die Grenzen, weil ich kann Ungarisch und Deutsch und dann mache ich immer diese beiden Länder. Aber ja, selbst dort ist es sehr interessant, weil zum Beispiel gerade diese Forschung von den religiösen Schwesternschaften, das hat seine Grenzen an der Landesgrenze, also höchstens noch das ehemalige Deutsche Reich und da hört es auf und da ist es tatsächlich ganz interessant, das ein bisschen auszuweiten.
Ich verstehe nicht ganz, was so neu dran sein soll an der Trans. Ja, an der Transkulturforschung. Das hat es doch immer gegeben, das Bewusstsein innerhalb der geisteswissenschaftlichen Eliten, dass alle Kulturen von ihrer Entstehung her vielfältige Einflüsse gehabt haben und Einflüsse ausgesendet haben. Also das ist doch immer präsent gewesen, dieses Denken. Natürlich jetzt wird es wohl intensiviert in der Forschung, da mag es auch bestimmte Gründe geben. Und neu dürfte vielleicht auch sein, dass die niederen Bereiche des Lebens, zum Beispiel der Weinhandel, mit einbezogen werden. Was sehr. Ja, Entschuldigung. Mit Versklischen mit der Philosophie, ja. Was natürlich eine Abrundung ist, nicht nur eine Abrundung, sondern auch ganz neue Aspekte aufweist. Aber ganz neu ist es nicht.
Ja, Sie haben ganz bestimmt recht. Aber ich möchte nicht den Eindruck geben, als ich und die Kollegen, die sich dafür interessieren, so eine neue Welt erfunden hätten. Aber ich glaube doch, dass es um eine Akzentverschiebung geht und dass diese Akzentverschiebung, die je nach dem betroffenen Fach eine andere sein mag, doch wichtig ist und verdient, dass man sich dafür interessiert. Also, dass man seit den Anfängen weiß, dass die Kulturen miteinander verflochten sind, ist ja klar. Ich würde aber sagen, dass die Tendenz, sie zu parallelisieren oder über Einflüsse nachzudenken, statt über hermeneutische Aneignungsprozesse, dass diese Tendenz überwiegend war. Und also Sie wissen ja, in der Wissenschaft geht es ja um Kommata und um leichte Verschiebungen des Blickwinkels. Mehr beanspruche ich nicht.
Ich wollte auch noch mal fragen nach der Rolle der Sprache bzw. der Sprachkenntnisse. Das ist ja schon mehrfach angesprochen worden und auch in Ihrer Anmerkung spielte das eine Rolle. Also ein bisschen ist das eine methodische Frage. Ich arbeite zur Geschichte der französischen Literaturtheorie in Polen und in der Tschechoslowakei und habe im Zuge meiner Materialsammlungen die Beobachtung gemacht, dass es dort sozusagen nicht nur diese Transferbewegung zwischen zwei Räumen oder vielleicht zwei vergleichbaren Räumen gibt oder zu vergleichenden Räumen, sondern dass es immer auch noch sozusagen Zwischenstufen gibt und es dann noch andere Räume oder andere Größen dazwischen stehen, wie zum Beispiel der deutschsprachige Raum. Und ich habe mich gefragt, was Sie zu der These sagen würden, dass man eine Transfergeschichte auch erzählen kann als eine Übersetzungsgeschichte, also dass sozusagen die Erzählung von Transfergeschichten auch entlang sozusagen solcher sprachlicher Transferprozesse erzählt werden kann.
Ich glaube, das Thema, das Sie erwähnt haben, hat auch sehr viel, und das wollte ich auch betonen, mit Buchgeschichte zu tun. Wenn man sich für die Rezeption der französischen Literaturtheorie in verschiedenen zentraleuropäischen Ländern interessiert, ist man mit der Frage konfrontiert, wo haben die Rezipienten die Bücher gefunden, zu welcher Zeit, und die Buchgeschichte ist ein sehr wichtiges Kapitel der Transferforschung. Denn also die Wanderungswellen spielen selbstverständlich eine Rolle. Aber die Bücher sind ja sehr wichtig. Und wenn man sieht, wie Bestände, spezifische Bestände entstehen, kann man also manche Erklärungen geben. Ich bin an sich die Bibliotheksgeschichte und die Geschichte der Bibliotheksbenutzung ist also ganz zentral für die Kulturtransferforschung. In Deutschland beispielsweise ist in den letzten Jahrzehnten darüber nachgeforscht worden, wie fremdsprachige Buchbestände in den verschiedenen großen Bibliotheken entstanden sind. Und das gehört ganz eindeutig zur Kulturtransferforschung, vor allem wenn man auch sehen kann, wie diese Bestände verwendet wurden.
Aber da kommt ja, jetzt muss ich mal als Bibliotheksdirektor was dazu sagen, weil da kommt, das ist ein doppeltes Spiel. Also wenn man in einer Welt lebt, wo es kluge Leute gibt, die Geschichten schreiben, die über mehrere Kulturen hinweggehen, meinetwegen die Literaturgeschichte des modernen Europa, die Religionsgeschichte des vorderasiatischen Raums, keine Ahnung. Wenn es solche klugen Leute gibt, dann gibt es natürlich auch Leute, die das lesen, die sich dafür interessieren. Und das ist das interessante Phänomen, das ja niemand so Geschichten ganz liest. Man guckt da was nach, aber man findet dann etwas, man inspiriert sich und man glaubt etwas nicht. Ja? Es gibt eine große Tendenz, im Geist erstmal etwas zu ordnen, ein Verständnis herzustellen, und dann gibt es beim Leser die Skepsis und das Missverständnis, beziehungsweise man glaubt nicht, dass da alles so verstanden ist, man denkt, das ist vielleicht falsch übersetzt. Sagt man, ja, also im doppelten Sinne, nicht nur sprachlich, sondern auch gedanklich. Und insofern sind die Bücher wichtig. Als einmal diejenigen, die etwas festschreiben und überschreiben damit auch, und weil sie gelesen werden können auf diese Bewegung hin zurück und weil die Bewegung sozusagen entkoppelt werden kann von diesem Buch. Also das ist nicht nur das ist der eigentliche Paradoxie des Lesens, dass wir etwas lesen und dabei etwas anderes entdecken als das, was geschrieben wurde. Ja, das ist ein tolles, faszinierendes Phänomen, und ich glaube, Bibliotheken leben daher. Ja, selbst Lehrbücher werden geschrieben, um etwas klar und eindeutig zu sagen, und sie werden gelesen von Leuten, die ganz was anderes dran entdecken, möglicherweise. Die Leute, die genau das darin entdecken, von denen hört man nichts mehr.
Ich meine, ja, es ist klar. Und ich finde, deshalb ist das Wort Übersetzung sehr wichtig, aber man muss ja das Wort so definieren, dass es keine falsche Übersetzung geben kann. Es gibt Aneignungen, Übersetzungen sind Aneignungen, und alle Aneignungsform hat ihre eigene Legitimität.
Also Krieg wird man damit nicht führen können, mit dieser alles verstehenden Haltung. Ich glaube, dass es schon noch mal eine eigene Reflexion bedarf, nachzufragen, wo kommt die Kultur, wo kommt die Idee und die Lust an der Kulturtransferforschung her? Wenn du jetzt gesagt hast, es gibt nicht nur dich, es gibt eine Gruppe, könntest du eine Geschichte dieser Gruppe erzählen, warum und wieso sie darauf kamen? Das würde mich abschließend noch mal interessieren.
Ja, also alles begann mit einer Forschergruppe, die sich mit dem Werk von Heinrich Heine befasste und mit dem Kontext. Man kann Heinrich Heine nie interpretieren, ohne sich für diesen Kontext, deutsch-französischen Kontext der Julimonarchie, zu interessieren. Und ich arbeitete damals mit Michael Werner. Wir haben gemeinsam eine Konferenz an der Universität Göttingen, es war 1985 veranstaltet, und das war der Ausgangspunkt. Und dann haben wir uns nicht nur für das Werk von Heinrich Heine selbst, sondern für die Kulturbewegungen, die es drumherum gab, beispielsweise für diese Saint-Simonisten, die eine neue Gesellschaftsform zu entdecken meinten, obwohl sie als Hegel-Schüler in Berlin gewesen waren und vieles sie auch nach Frankreich importiert hatten und so weiter und so fort. Und da gab es die ganze Geschichte der deutschen Philosophie im französischen Kontext. Und das war der Ausgangspunkt. Und dann haben wir festgestellt, dass das Modell uns helfen konnte, wenn wir eine kritische Geschichte der Geisteswissenschaften in Frankreich und in Deutschland unternehmen wollten. Und dann gingen wir ein Stück weiter und wir haben uns bemüht, weitere Länder einzubeziehen. Beispielsweise, wenn man sich für den Import der deutschen Philosophie in Frankreich diesmal im 20. Jahrhundert, dann im Ersten Weltkrieg interessiert, dann muss man sofort feststellen, das war undenkbar nach dem Ersten Weltkrieg, dass man deutsche Philosophen nach Frankreich eingeladen hätte, um über die deutsche Philosophie zu lesen. Da sind aber die Russen eingesprungen, Leute wie Coiré, Kojève, Gurwitsch und so weiter, die Flucht ergriffen haben vor der russischen Revolution und eine Zeit lang in Deutschland gewesen sind und dann die deutsche Philosophie nach Frankreich weitergebracht haben. Und die Entdeckung von Heidegger beispielsweise in Frankreich ist auf die Vermittlung von Gurwitsch zurückzuführen, der ein Russe war.
Ja, vielleicht. Ja, vielen Dank. Also ich fand es auch super spannend. Ich arbeite hier drüben im Institut für Kulturwissenschaften und dadurch habe ich, glaube ich, einen breiteren Begriff von Kultur und hätte daran anschließend zwei Fragen, die vielleicht auch ein bisschen unbequemer sind. Einerseits bedauere ich gerade so ein bisschen die Verschränkung des Begriffes der Kulturen auf quasi territorial völkische Kulturen, weil es gibt ja auch sicherlich einen Transfer zwischen Milieukulturen, also ich sag jetzt Arbeitermilieu, akademisches Milieu, wo sich eine Auf- und Abbewegung bewegt. Wie wäre so etwas zu beforschen, wo die Quellenlage ja wahrscheinlich schwerer herzustellen ist? Und die viel drängende Frage ist, weil das Wort Aneignung jetzt so oft gefallen ist, was machen wir dann mit der doch derzeitigen sehr starken Bewegung, dass Aneignungsprozesse ziemlich kritisiert werden? Also Weiße dürfen keine Bilder über Schwarze malen, die Kunst muss dann abgehangen werden, Weiße dürfen keinen Hip-Hop machen, weil das eine Appropriation oder eine nicht gewünschte Aneignung einer anderen Art von Kultur ist. Wie gehen Sie damit um? Also, oder gibt es, wissen Sie, wer damit irgendwie umgeht im Sinne von Kulturtransfer?
Also, für, was den ersten Punkt angeht, haben Sie durchaus recht. Das Modell des Kulturtransfers zwischen verschiedenen Schichten einer bestimmten Bevölkerung ist durchaus ein Problem, das uns interessiert hat, obwohl das manchmal sehr schwierig ist, in den Griff zu bekommen, aus Mangel an Quellen, was die etwa das Dienstpersonal in einem bürgerlichen Hause, gibt es sozusagen Möglichkeiten, dass Verhaltensweisen übernommen werden und dass eine gemeinsame Verhaltensweise entsteht aus der Grundlage dieser Begegnung. Das ist ja natürlich schwieriger aus dem Mangel an Quellen. Aber wenn wir auf eine Quelle stoßen, die sowas ermöglicht, da sind also meistens Briefwechsel oder solche Sachen, dann ist es natürlich für uns durchaus relevant. Und den zweiten Teil Ihrer Frage habe ich vielleicht nicht ganz verstanden. Das Problem der Aneignung.
Na, gerade die Kunst ist gerade mit sehr vielen Debatten konfrontiert, dass es gewisse Arten unter dem Label Identität Aneignungen quasi verboten wird. Also wie gesagt, also es spielt sehr stark in dem Feld Weiß-Schwarz eine Rolle, wo einfach irgendwie gesagt wird, ihr Weißen dürft nicht so und so oder keine Sujets malen. Mir ist das Beispiel jetzt gerade empfallen. Aber ich hatte irgendwie vor 2 Jahren irgendwie einen Vortrag in einem Kolloquium, wo es um die Appropriation von der Reggae-Kultur zum Beispiel geht, die quasi auch nicht erwünscht ist, weil das Argument dahinter ist, man verwässert die Kultur, man nimmt die Kultur nicht ernst, man spielt mit ihr, man macht irgendetwas Eigenes draus, am Ende werden die irgendwie nur missbraucht. Also
ja, ich glaube, diese Formen der Aneignung lassen sich einfach nicht regulieren. Es gibt einfach diesen Prozess der Aneignung und man kann bloß feststellen, dass es sowas gibt. Und die sozialen Beziehungen und ihre Entwicklung lassen sich einfach nicht so regulieren, dass man sagen dürfte, naja, ihr dürft von einer afrikanischen Gesellschaft nichts übernehmen, weil es eine Verhunzung dieser Gesellschaft wäre. Oder weil ihr den Kern, den Inhalt nicht begriffen habt. So laufen die Dinge nicht. Es gibt sozusagen eine autonome Dynamik und die kann man beobachten. Weiter nichts.
Ja, danke für die interessante Gesprächsrunde bisher. Ich hätte eine Frage zum methodischen Spektrum der Kulturtransferforschung. Also insbesondere, es wird gesprochen von Prozessen, die mehr das Studium von Status einer Kultur ablösen, von Akteuren, die helfen, den Transfer zu bewerkstelligen. Ich frage mich, ob man auch sozusagen, wie Sie dazu stehen, zum Beispiel mathematische Modelle einzuführen, um diese Prozesse zu beschreiben, um sie zu analysieren, um sie zu verstehen, um vielleicht gewisse voreilige Schlüsse auch abwenden zu können, indem es heißt, naja, wenn man es so berechnen würde, dann kann es gar nicht stimmen, dass diese eine Begründung für den Transfer zum Beispiel gilt. Oder sozusagen die Stärke von verschiedenen Einflussfaktoren zu wichten, je nachdem, was man da berechnen könnte. Gibt es da Ansätze?
Ja, ob man mathematische Modelle für die Kulturtransferforschung entwickeln könnte, da habe ich Zweifel, muss ich sagen. Obwohl die Mathematik an und für sich zu den Objekten gehört, wo man auch Kulturtransfer beobachten kann, fällt mir immer wieder auf, dass Kollegen behaupten, naja, die Musik beispielsweise ist eine universale Sprache oder die Mathematik, die sind eine universale Sprache und auf diesem Gebiet kann man also nicht so recht von Kulturtransfer reden. Und wenn man sich anschaut, wie die Geschichte der Mathematik oder die Geschichte der Musik geschrieben wird, dann sieht man sofort, dass die Verankerung in einem Institut Kontext eine sehr wichtige Rolle spielt und dass die Mathematik beispielsweise in Frankreich und in Deutschland sich auf unterschiedlichen Wegen entwickelt haben. Die angewandte Mathematik war in Deutschland, nach dem, was ich gelesen habe, ich bin überhaupt kein Spezialist, viel wichtiger als in Frankreich, und das kann man nur durch die Institutionen und die Wirkung des Kontextes und der Erwartungen erklären. Also eine starke soziale Komponente, wo man diese universale Sprache erwartet hätte.
Schönen guten Abend. Mich würde interessieren, inwiefern sich in diesem Kulturtransfer ein gesellschaftliches Bedürfnis ausdrückt. Also wird ein geistiges Gut vor allen Dingen importiert, weil ein gesellschaftliches Bedürfnis danach existiert? So in einer Art Ökonomie ist es ein Bedürfnis da und wir befriedigen dieses Bedürfnis durch Import. Und inwiefern kann das von oben gesteuert werden? Ich denke da vor allen Dingen an Russland, wo sie wirklich über mehrere Jahrhunderte hinweg von oben, also mit Wechseln, aber von oben gesteuerten Import von Personen haben, die in Russland lehren, von Wissen mit durchwachsenem Erfolg. Aber sie haben das wirklich von oben gesteuert. Es ist von oben gewünscht, dass Menschen nach Russland kommen und dort ihr Wissen weitergeben zum Wohle des Staates oder der Gesellschaft. Wie gesagt, der Erfolg war durchwachsen, aber es war definitiv von oben gesteuert.
Ja, also diese Steuerung gab es bis zu einem gewissen Grade, selbstverständlich. Also wenn man sieht, wie die deutsche Minderheiten an der Wolga entstanden sind, dann kann man sowas auf die russische Kaiserin, eine Entscheidung der russischen Kaiserin zurückführen, die schwäbische Bauern aufgefordert hat, sich in Russland niederzulassen. Also die Steuerung hat eine Rolle gespielt. Andererseits aber sind die Leute aus eigenem Antrieb nach Russland gereist. Und ich würde sagen, man darf die Mechanik der Steuerung von oben nicht überbewerten in der Kulturtransferforschung. Was die zentrale Rolle spielt, das ist meistens die Erwartungen des Aufnahmekontextes und die Spannungen innerhalb des Aufnahmekontextes.
Ich sage jetzt einfach, dass wir wie üblich nach einer gewissen Zeit die Spaltung von oben und unten aufheben und den offiziellen Teil des Thomasius-Clubs jetzt beenden. Wir rennen nicht weg, wir können hier weiter diskutieren. Ich will Sie noch aufmerksam machen auf den Flyer, der ausliegt, der beweist, wie stark wir in der Planung sind, dass wir nämlich das ganze halbe Jahr schon durchgeplant haben mit sehr unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren. Wenn Sie ein bisschen Näheres zu den einzelnen Punkten wissen wollen, müssen Sie ins Internet gehen und auf unsere Webseite, da steht ein bisschen Text dazu. Dann kann ich darauf hinweisen, dass das Thema Kunst, Kunstfreiheit und Ähnliches das nächste Mal vertieft wird mit einer Philosophin und Künstlerin im Februar. Und dann bleibt mir noch ganz herzlich unserem heutigen Gast Michel Espagne zu danken. Und Ihnen. Applaus